ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Sultana Baraksay, Geschichtensammlerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sultana Baraksay, Sie sind Lehrerin an der Clemens-Brentano-Schule in Lolla. Das liegt nicht weit von Gießen entfernt in Mittelhessen. Beschreiben Sie uns doch mal kurz Ihre Schule.
Also ich unterrichte seit 2021 an der Clemens-Brentano-Europaschule in Lolla. Wir sind eine ziemlich große Schule, also eine kooperative Gesamtschule mit Oberstufe. Es sind ca. 1500 Schülerinnen und Schüler und um die, ja, sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen.
Wie viele? Ich schätze mal so um die 130.
Ja, um den Dreh, genau, 140, 150.
Ja, ja, 140.
Oh, ja. Boah. Ja. Und wir sind im Landkreis auch, also im Landkreis Gießen, die Schule mit den meisten Intensivklassen. Wir haben aktuell 5 Intensivklassen. Das heißt, wir unterrichten Deutsch als Zweitsprache in diesen 5 Intensivklassen. Genau, das ist auch eine Besonderheit im Landkreis.
Beschreiben Sie uns doch mal, was eine Intensivklasse ist. Jemand, der jetzt nichts mit Schule zu tun hat, der weiß das wahrscheinlich nicht.
Ja, also in der Intensivklasse lernen Schülerinnen und Schüler, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, Deutsch. Und wir, also ich unter anderem, unterrichte dort Deutsch als Zweitsprache. Das heißt, wir starten mit Wer bin ich, meine Familie, dann auch der Supermarkt. Also ganz alltägliche Dinge lernen wir in diesem Unterricht, aber auch Integrationsarbeit. Also Integration, Schule und Gesellschaft, ganz wichtig.
Ist denn das Niveau Ihrer Schülerinnen und Schüler sehr gleich oder ist das sehr unterschiedlich? Denn ich kann mir vorstellen, dass manche Schülerinnen aus Afghanistan zum Beispiel gar nicht zur Schule gegangen sind, weil sie es nicht durften.
Das Niveau ist sehr unterschiedlich. Wir haben Analphabeten bei uns in der Klasse. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die bereits die Schule besucht haben. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel in ihrem Heimatland Unterrichtsfächer wie Mathe und Geschichte und Englisch hatten. Aber es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die Englisch zum Beispiel noch nie in ihrem Unterricht hatten. Das gibt's.
Wie gehen Sie daran?
Ja, genau, das ist die Herausforderung als Lehrerin oder als Intensivklassenlehrerin. Ich mache das ja schon seit 2021 und am Anfang habe ich gedacht, puh, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, aber es ist ein Prozess. Man lernt die Schülerinnen und Schüler kennen und man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und man muss sich sehr gut vorbereiten, tatsächlich, wirklich. Also mehrere Arbeitsblätter, man differenziert sehr, also wirklich extrem die Stunden und dann funktioniert das auch eigentlich.
Wie viele Schülerinnen und Schüler haben Sie in einer Klasse? In einer Intensivklasse?
Genau, in einer Intensivklasse 19 Schülerinnen und Schüler. Und das ist schon wirklich viel.
Sind Sie alleine in der Klasse oder gibt es eine Doppelbesetzung?
Im besten Falle sind wir doppelt gesteckt. Das ist auch in der Regel so, dass wir 2 Stunden an einem Tag doppelt gesteckt sind. Und dann funktioniert es wirklich gut im Team-Teaching. Aber wenn ich alleine bin, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber es klappt. Also ich sag mal, ich bin ja schon, wie gesagt, länger als Intensivklassenlehrerin an der Schule und für mich ist es mittlerweile Routine, sage ich mal. Aber es gibt auch Kollegen und Kollegen, die, wenn sie ganz neu in diesem Bereich arbeiten, also wie ich ganz am Anfang, auch denken, puh, das ist wirklich eine Aufgabe, also gar nicht so einfach.
Sie haben Deutsch und Geschichte studiert, unterrichten jetzt aber nur Deutsch?
Also in diesem Halbjahr ja. Ich habe im ersten Schuljahr, also im ersten Halbjahr, habe ich auch Geschichte unterrichtet und ganz am Anfang habe ich auch Deutsch, also in den Regelklassen unterrichtet. Aber dadurch, dass wir so gerade Personal in diesem Bereich brauchen und ich es auch sehr gerne mache, bin ich in diesem Bereich tätig.
Ihre Eltern, Sultana Baraksay, kamen in den 1980er Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Sie selbst sind 1992 in Schotten im Vogelsberg geboren. Waren Sie von Anfang an in die deutsche Gesellschaft integriert?
Gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, retroperspektiv ja. Wir sind in Schotten aufgewachsen, sehr ländlich. Ich hatte nur deutsche Freunde. Unsere Nachbarn waren alle deutsch. Ich denke schon, ich bin immer in den Vereinen tätig gewesen, habe Volleyball gespielt zum Beispiel. Meine beste Freundin, die ja auch deutsch war, hat mich dann immer überall mitgenommen und hat mir alles gezeigt. Also doch, ich denke schon, ja.
Gab oder gibt es eine afghanische Community in Schotten?
Damals oder jetzt?
Damals.
Nein, nein.
Und jetzt?
Weiß ich nicht.
Also damals war das Umfeld rein deutsch,
ja.
Nichts mit Heimatklängen.
Nee, war es nicht. Und ich habe auch nie verstanden, das klingt ja so ein bisschen in unserem Buch auch an, wenn mein Vater gesagt hat, ja, er möchte wieder zurück in die Heimat und ich dann immer gesagt habe, Papa, das ist doch unsere Heimat, wo willst du denn hin? Und ich hatte dann immer Angst und dachte mir, wo will er denn hin? Also Afghanistan ist nicht meine Heimat. Für mich ist meine Heimat Deutschland, Schotten, ja, doch.
Ihr Vater ist 2011 gestorben, das schreiben Sie auch, er wollte ja immer nach Afghanistan zurück. Konnten Sie ihn verstehen?
Ja, leider nicht tatsächlich. Ich habe ihn bis da nie verstanden und ich glaube auch, weil ich sehr jung war und mich mit der Thematik nie so auseinandergesetzt habe. Es war auch nicht meine Realität. Und erst als Intensivklassenlehrerin, wo ich die Schülerinnen und Schüler kennengelernt habe und wirklich tagtäglich ja mit den Schülerinnen und Schülern zu tun habe, die mir eine ganz andere Perspektive von Heimat gezeigt haben, habe ich gemerkt, wow, das bedeutet Heimat, also für Menschen, die nicht hier geboren sind in Deutschland. Und erst dann, das war wie so ein, diesen Moment, das, dieser Moment, den werde ich nie vergessen, wo ich gemerkt habe, das hat mein Vater immer gemeint. Nur jetzt ist es zu spät. Ich hätte so gerne gesagt, Papa, ich verstehe dich jetzt.
Welche Sprache haben Sie gesprochen zu Hause?
Pashto, also mit meinen Eltern Pashto, mit meinen Geschwistern Deutsch.
Durch Ihr Engagement im Bereich Deutsch als Zweitsprache erfahren Sie viel vom Leben, der Herkunft und der Kultur Ihrer Schülerinnen und Schüler. Inwieweit hilft es denn jungen Menschen, wenn sie über ihr altes Leben sprechen können?
Ich glaube, es ist immer ein Teil der Identität. Und ich glaube, es hilft den Jungen, vor allem jungen Menschen, hier besser anzukommen. Und man gibt ihnen das Gefühl, hey, ihr seid so, wie ihr seid, seid ihr richtig. Mit eurem Teil der Heimat, mit der alten Heimat, sage ich immer. So seid ihr richtig. Und ich zeige ja als Lehrerin auch Interesse. Es ist nicht so, dass ich will, dass die Schüler sich assimilieren, sondern integrieren. Und zur Integration, so sage ich es immer wieder, gehört dazu, gehört die alte Heimat dazu. Das ist ein Teil der Schülerinnen und Schüler.
Was brauchen Ihre Schülerinnen und Schüler, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, die von jetzt auf gleich alle Sicherheit verloren haben, am nötigsten?
Ich glaube, Sie haben es gerade gesagt, also Sicherheit. Also ich glaube, gerade im Klassenverbund, ja, und in der Klasse Sicherheit. Ich glaube vor allem Rituale und Routinen, das hilft wirklich sehr. Ich bin ja Klassenlehrerin einer Intensivklasse und ich habe viele Stunden in meiner eigenen Klasse und ich glaube, das ist besonders wichtig, gerade für diese Schüler, weil sie ja nicht nur mit Unterricht, also Inhalten zu mir kommen bei Fragen, sondern auch bei alltäglichen Fragen. Frau Baraksei, wie würden Sie das machen? Meine Mutter hat dieses und jenes Problem. Was würden Sie sagen? Also ich bin wie eine, ja, bin vieles in der Hinsicht, ja.
Im Zusammenhang mit Flüchtlingen geht es oft um Probleme, darum, dass Deutschland etwas verliert, insbesondere Geld, statt etwas gewinnt. Was sagen Sie dazu?
Das ist schwierige Frage, weil ich nicht in der Politik tätig bin. Also ich, das hört sich jetzt so doof an, aber ich arbeite damit, also die Kinder kommen zu mir und ich bin ja von Beruf Lehrerin. Mein Job ist es, so sehe ich mich auch, diese jungen Menschen zu integrieren. Vor allem in Schule, aber auch in Gesellschaft. Was davor passiert, wie das geregelt wird politisch, ist es nicht meine Aufgabe. Aber unabhängig von meiner Rolle als Lehrerin glaube ich einfach, dass es eine Bereicherung ist, Menschen mit einer neuen Kultur, neuen Perspektiven hier aufzunehmen. Und ich glaube, wir sind ein Einwanderungsland. So ist es nun mal. Und ich hoffe so, so sehr, dass viele Menschen das auch so sehen.
Meist reden Menschen hierzulande über Flüchtlinge statt mit ihnen. Wie gesagt, problembärenhaft. Ginge es auch anders? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
Ich glaube, es würde anders gehen, tatsächlich. Und da muss ich jetzt zurückgreifen auf das Buch. Ich glaube, das Buch ist wirklich eine gute Basis, um ins Gespräch zu kommen, sage ich mal, weil viele Menschen jetzt auch gerade in Lesungen, wir hatten vor kurzem eine Lesung in Niedergemünden und da saßen auch viele ältere Menschen, die dann ins Gespräch kamen mit den Schülerinnen und Schülern mit Fluchtgeschichte. Und da wurde sich ausgetauscht, denen zugehört, miteinander gesprochen. Und ich als Lehrerin und auch außenstehende Person, das anzusehen, war so toll, so toll.
Kamen denn die älteren Menschen auch mit ihren Fluchtgeschichten? Im Zweiten Weltkrieg mussten viele Deutsche auch ihre Heimat verlassen und die haben eben dann auch Fluchtgeschichten.
Ja. Genau, da waren ein, zwei dabei, die das auch erwähnt hatten, aber das waren wenige. Ich glaube, wie gesagt, die Basis, also das Buch bietet viel, was das angeht, dieses Gespräch miteinander statt übereinander.
Sultana Baraksei, Sie haben Ihren Schülerinnen und Schülern gut zugehört, Sie haben das getan und Sie darüber hinaus motiviert, sich mit dem Begriff Heimat zu beschäftigen, das haben Sie vorhin schon erzählt. Warum haben Sie das getan?
Gute Frage. Wir, ganz ehrlich, vor 2 Jahren haben wir das Thema Heimat, also wir haben angefangen, uns mit dem Thema Heimat zu beschäftigen, einfach generell. Ich hätte nie gedacht, dass irgendwann ein Buch entsteht, dass sich die Schülerinnen und Schüler darauf einlassen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, es ist ein Begriff, der viel mit sich bringt, gerade für Menschen, deren Heimat nicht Deutschland ist. Die haben, wie gesagt, die haben ein anderes Gefühl für dieses Wort. Habe ich immer so mittlerweile, ja, die Erfahrung gemacht. Genau, und so ist es dann auch entstanden.
Wir sprechen gleich noch ausführlich über dieses Buch, aber am Anfang sah das Projekt ja anders aus. Sie haben Collagen gemacht.
Genau, also es war ganz locker. Wir haben Collagen dazu gemacht. Die Schülerinnen und Schüler haben künstlerisch damit gearbeitet mit der Thematik. Und dann haben sich Schülerinnen und Schüler, denen ich das auch zugetraut habe, weil man muss ja zu den Schülern auch eine emotionale Bindung haben, sonst funktioniert das nicht. Und die Schülerinnen haben mir ja auch vertraut. Und ich habe gefragt, hier traut ihr euch das zu? Würdet ihr mal eure Geschichten aufschreiben wollen? Und die Antwort war ja klar. Und haben mir das aufgeschrieben. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich abends im Wohnzimmer saß und mir die eine Geschichte durchgelesen habe. Und ich hatte Gänsehaut und musste selbst weinen. Aber im selben Moment habe ich gedacht, das müssen andere Menschen hören. Das muss gehört werden. Gerade mit der politischen Situation, ne, die wir ja schon länger haben. Das war mir wichtig.
Ist das in Ihrem Stundenkontingent enthalten oder ist das freiwilliges Engagement?
Es ist natürlich viel Idealismus mit dabei und das bringt der Lehrerberuf ja mit sich. Viel Idealismus. Das war bei der Thematik auch eben, weil ich selbst ja auch dieses Persönliche mit meinem Vater hatte, was die Thematik angeht, glaube ich, habe ich mich so da intensiv mit der Thematik beschäftigt. Und ich habe ja auch gesehen, dass es den Schülern gut tut und dass sie mir vertrauen und da auch mehr machen wollen.
Wir sprechen da gleich noch drüber, über dieses Buch, nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben. Hören Sie eigentlich mit Ihren Schülerinnen und Schülern auch Musik aus den jeweiligen Herkunftsländern?
Auch, ja. Definitiv. Aber das ist dann, das machen die von selbst. Also die sagen, Frau Baraksei, ich habe ein ganz tolles Lied auf Türkisch oder ich habe ein ganz tolles Lied auf Ukrainisch. Und sage ich, ja klar, zeig's mir mal. Ja.
Ausgewählt haben Sie aber als erstes das Lied Ain't No Sunshine von Bill Withers, ein ganz altes Lied aus den 1970er Jahren. Was gefällt Ihnen daran?
Ich liebe diesen Song und vor allem den Songtext, ja, und es erinnert mich so an gute Zeiten, ja, doch.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no
sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Das war ein schönes, kurzes Liebeslied. Sultana Barakzai ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD-Audiothek. Aus dem Projekt ist ein Buch entstanden. Wie kam das?
Oder muss ich ein bisschen weiter ausholen?
Ja, bitte.
Und das war 2022 im Herbst. Haben wir ganz locker gesagt, also ja, wir unter Kollegen, ja, wir werden das Thema Heimat jetzt in den Intensivklassen thematisieren. Und also ich habe bei meiner Klasse schon gemerkt, die wollen mehr. Und da ging das weit darüber hinaus, dass wir Collagen machen. Ja, dann wurde, wie gesagt, künstlerisch mit dem Thema gearbeitet. Wir haben unterteilt zwischen alter Heimat und neuer Heimat. Was ist die alte Heimat? Was ist die neue Heimat? Ist es die neue Heimat? Den Begriff auch definiert. Und dann ging es weiter, dass wir tatsächlich ein Theaterstück aufgeführt haben zum Thema Heimat, auch sehr emotional. Und daraus haben sich die Geschichten entwickelt. Ich habe meine Schülerinnen und Schüler gefragt, ob es in Frage kommen würde, dass sie ihre Geschichten aufschreiben. Und sie sagten, ja, das trauen wir uns zu, machen wir. Und dann war das ein Prozess. Ich habe sie mir durchgelesen, habe mir, oh, okay, kannst du das nochmal näher erläutern? Wie war das denn hier? Und habe natürlich immer geguckt, wie fühlen sich die Schülerinnen und Schüler dabei. Wenn ich gemerkt habe, okay, sie wollen das nicht, hätte ich das niemals gemacht. Aber ich habe gemerkt, sie wollen ihre Geschichten aufschreiben und sie wollen ihre Geschichten mir erzählen. Ja, so kam es dazu. Und ich habe sie gelesen und dachte mir dann, okay, jetzt brauche ich einen Verlag und bin auf die Suche gegangen.
Und haben einfach ein paar Verlage angerufen.
Genau, ich habe ein paar Verlage gesucht, angeschrieben und eine ganz liebe Kollegin aus unserer Schule, die Wiebke Mäuser, hat gesagt, hier Sultana, schreib doch mal den Büchner Verlag in Marburg an. Und das habe ich gemacht. Ich war dann da mit meinem Sohn auf dem Schoß und habe das Projekt vorgestellt und der Büchner Verlag war begeistert von der Thematik, von den Geschichten und hat gesagt, das müssen wir auf jeden Fall in Buchform veröffentlichen.
7 Flüchtlinge, geflüchtete junge Menschen haben ihre Geschichten aufgeschrieben. Wie schwer fiel ihnen das?
Was genau?
Den jungen Menschen, das zu schreiben.
Das wurden die jungen Schülerinnen und Schüler ja öfters gefragt und die Antwort war immer ja. Es ist uns schwer gefallen, weil man ja natürlich das, was passiert ist, ja wieder rekapituliert. Man denkt drüber nach, wie habe ich mich gefühlt, was ist passiert und es ist ja nicht immer schön und das liest man ja auch in den Geschichten. Aber was sie auch gesagt haben, es hat uns gestärkt und wir sind mutiger geworden, ja, das habe ich auch ganz oft gehört und dass sie auch Vorbilder sind, ja, für andere geflüchtete junge Menschen.
Haben Sie die Texte eigentlich auf Deutsch verfasst?
Es war unterschiedlich, natürlich, ich meine, die waren schon sprachlich auf einem sehr guten Niveau, das war so A2, ist eigentlich ganz gut und es gab Passagen, die dann zum Beispiel auf der Muttersprache waren und dann haben sie es 1:1 übersetzt oder ich habe gesagt, hier, schau mal, das Wort, das passt irgendwie nicht, was meinst du denn damit und habe dann natürlich geholfen, ja.
Was möchten Sie mit diesem Buch erreichen?
Viel. Ja, also wenn ich jetzt überlege, die politische Situation in unserem Land, in Deutschland, ich würde sagen, sieht nicht gut aus. Gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ich hoffe einfach sehr, dass sich einfach der Blick öffnet für diese Menschen. Ja, dass man Empathie schafft für diese Menschen vor allem. Aber dass man auch sieht, hey, wir sind alle Menschen. Wir müssen uns unterstützen. Ja, das sind Menschen, genauso wie du und ich. Ja, die haben das durchgemacht. Niemand hat sich das ausgesucht, aus der Heimat zu fliehen auf solchen Wegen.
Wir möchten uns heute ausführlich mit diesen jungen Menschen beschäftigen, denn Sie, Sultana Barakzai, sind ja stellvertretend für sie alle da. Sie sind sozusagen die Gruppenälteste. Hören wir als erstes etwas von Katharina aus der Ukraine. Sie ist 16 Jahre alt, mit Mutter und Oma im April 2022 nach Hessen gekommen. Sie schreibt über das Bombardement der Russen, das sie erleben musste. Ich zitiere: Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich ein so klares Verständnis, dass ich vielleicht nie wieder aufwache. Für mich klingt da reine Todesangst durch. Ist das so?
Das ist so. Ja, das hat sie mir auch mehrmals gesagt in einem Gespräch. Katharina ist eine, ich sag's immer wieder, eine sehr tapfere junge Schülerin, die mir sehr viel Persönliches auch erzählt hat und immer gesagt hat, wie heimatnah also sie ist und sie möchte wieder zurück. Also im Gegenteil zu vielen anderen auch Kindern, die jetzt hier angekommen sind und sagen, nee, wir möchten hier bleiben, ist sie eine, die sagt, ich möchte wieder zurück, wenn kein Krieg mehr ist.
Ihr Gefühl beschreibt sie so: Du bist wie gefroren. Das finde ich sehr eingängig. Haben Sie vorher mit ihr und auch mit den anderen über Gefühle gesprochen?
Also über Gefühle generell, ja. Aber das Gefühl, was sie in diesem Moment, in dieser Situation natürlich hatte, nicht.
Weiter schreibt Katharina: Meine Seele will wirklich nach Hause. Die Ukrainer kommen nicht wegen eines Urlaubs oder einfach, weil sie hierher wollen. Ukrainische Frauen mit Kindern kommen hierher, um ihr Leben zu retten, während ihre Männer um ihr Zuhause kämpfen. Das klingt ein bisschen wie eine Rechtfertigung. Mhm. Interpretieren Sie das auch so?
Ja, ich glaube, vielen Menschen, die hierher flüchten, entgeht das natürlich nicht, dass natürlich auch unter anderem in den Nachrichten dann gesagt wird, hier, ihr seid ganz schön teuer und ne, also wenn bei euch kein Krieg mehr ist, dann müsst ihr aber schnell wieder zurück. Also dieses Gefühl schwingt schon mit und das spüren die Kinder auch. Auch wenn sie bei uns jetzt, also nicht nur die Erwachsenen, die Kinder spüren das auch. Und das haben sie mir auch so gesagt. Und ich versuche dann natürlich als Lehrkraft dem entgegenzutreten und zu sagen, hey, ihr seid willkommen, ihr seid bei uns an der Schule, seid ihr willkommen, bei mir seid ihr willkommen, ich bin für euch da.
Gibt es sowas wie Patinnen und Paten?
Ja, gab es mal tatsächlich. Das ist aber jetzt schon länger her, dass wir Schülerinnen und Schüler hatten, die in den Regelklassen sind und die dann die DAT-Schüler rumgeführt haben und ihnen geholfen haben, anzukommen in der Schule. Das müssten wir eigentlich wieder mal in Gang bringen. Ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Ja. Mhm.
Katharina sagt, ich möchte zurück. Vielleicht sehe ich meinen Vater und meine besten Freunde. Aber es geht nicht zurück. Du musst weitergehen. Das scheint mir eine sehr realistische Beurteilung zu sein. Sind diese jungen Menschen erwachsener als andere?
Ich glaube, emotional definitiv. Die machen ja so viel durch. Und das beschreiben auch andere Schülerinnen in ihren Geschichten, dass sie schnell erwachsen werden mussten, weil es die Situation so herbeigeführt hat. Das denke ich schon und das merke ich auch im Unterricht, dass die, wenn die ihre Geschichten erzählen, man merkt, diese Kinder sind schon, die sind geprägt fürs Leben.
Ich habe vor kurzem in einer Zeitschrift den klugen Satz gelesen: Hoffnung ist ein Verb. Wer hofft, tut etwas. Stimmen Sie dem zu? Ich meine, es ist natürlich kein Verb, sondern Substantiv, aber Sie wissen, was damit gemeint ist.
Stimme ich dem zu?
Wer hofft, tut etwas.
Ich denke schon. Also hoffen ist ja immer irgendwie auch Optimismus. Also man hofft, dass etwas gut wird. Also hoffen hat ja immer was Positives, oder? So sehe ich das.
Ja, ich fand es bemerkenswert. Hoffnung ist ein Verb. Wer hofft, tut etwas. Und ich habe überlegt, stimmt das? Also zumindest ist es ein Antrieb, würde ich mal vorsichtig formulieren.
Ja, ich glaube, wenn man nicht mehr hoffen würde, wäre ja alles verloren. Ich glaube, das ist so der Funken, der dann noch da ist, doch.
Und Katharina, Sie haben gesagt, sie will nach Hause, wenn alles vorbei ist. Aber wie realistisch ist das? Also ich stelle mir das immer vor, die gehen hier zur Schule, lernen Deutsch. Sie helfen ihnen dabei, sich zu integrieren. Mhm. Jetzt ist so ein Mensch integriert.
Ich glaube, es wird von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr schwieriger, dass man wieder zurück will, wirklich. Am Anfang ist, glaube ich, der Gedanke da, sehr stark. Auch bei ihr war er da. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, sie sagt zwar immer noch, ja, ich möchte schon, nach Hause, weil ihr Zuhause ist die Ukraine, aber Deutschland ist jetzt, sage ich ja, es ist die neue Heimat und man wird ja immer, man ist ja immer mehr integriert, ne? Man baut sich ja hier ein neues Leben auf und es wird, glaube ich, immer schwieriger, dann wieder zurückgehen zu wollen.
Was ist mit dem Vater, der ja da kämpft?
Da frage ich tatsächlich nicht so viel nach. Ich weiß noch nicht, wie viel sie erzählen möchte, aber soweit ich weiß, geht es ihm gut. Er lebt dort mit seiner Partnerin, ja.
Wir hören gleich weitere Erlebnisberichte ihrer Schülerinnen und Schüler. Aber erst widmen wir uns noch einer Musik, die sie für diese Sendung ausgewählt haben, nämlich von der Gruppe Kings of Leon, das Stück Closer. Warum das?
Oh ja, da ist eine ganz besondere Geschichte. Ich habe so, als ich in der 9. und 10. Klasse war in Schotten, habe ich immer mit meiner besten Freundin Kings of Leon gehört. Und das war so mit einer meiner Lieblingsbands. Und ganz besonders dieser Song. Also immer, wenn ich diesen Song höre, muss ich an meine Schulzeit denken. Ja.
Thank you.
Closer von den Kings of Leon. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Sultana Paraksay. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Sultana Paraksay, ihr Schüler Oleksandre, genannt Sascha, kommt ebenfalls aus der Ukraine. Über den Tag vor der großen Invasion, wie er es nennt, am 23. Februar 2022, schreibt er: Ich hatte das Gefühl, dass meine Seele zitterte. Da erschließt sich mir die ganze Erschütterung. Ist das so?
Das ist so, ja. Das hat der Sascha mir auch persönlich nochmal beschrieben. Und was ich sehr interessant finde, ist immer dieser Begriff Seele. Seele ist ja so viel. Es ist nicht nur der Körper, sondern auch das Innere, Emotionen, und dass das zittert, sagt ja schon viel.
Seine Familie entscheidet sich schnell, das Land zu verlassen. Sascha nimmt einen Schraubenzieher und ein Klappmesser mit. Er schreibt nur für den Fall. Welchen Fall meint er denn?
Für den Fall, dass der Plan nicht aufgeht, dass vielleicht irgendwas auf dem Weg passieren könnte, ja, was nicht geplant ist, dass sie vielleicht nicht durchgekommen wären, vermute ich.
Ich weiß es nicht. Also für den Fall. Ich habe lange überlegt, was meint er jetzt? Also will er mit dem Klappspaten jemanden einen überziehen oder mit dem Messer jemanden verletzen? Ich weiß es nicht.
Zur Verteidigung vielleicht. Ich denke schon, so eine Route ist ja immer. Also Flucht bedeutet ja immer auch Unsicherheit und vielleicht, dass er sich damit verteidigen wollte oder hätte im Falle der Fälle sich verteidigen wollen. Mhm. Ja.
Er beschreibt eine Szene, als er mit seiner Familie in einer Schlange von Autos steht. Ich habe ihre Sachen durch die Autofenster gesehen. Spielzeug, Katzenboxen, Kleidung. Das ganze Leben in ein Auto gepackt. Was macht das mit so einem jungen Menschen?
Viel. Ich glaube, in dem Moment hat er vielleicht realisiert, wow, also das Leben ändert sich. Mein Leben ändert sich gerade. Das, was wir eigentlich in einem Zuhause, in dem wir uns wohlfühlen hatten, haben, ja, so eine Katzenbox, Decken, Kleidung, das ist jetzt in einem Auto zusammen, ja, gepackt, um zu fliehen. Ich glaube schon, dieses Bild, dass das viel mit einem macht emotional, dass es einen traurig macht. Man weiß, man muss jetzt das Alte hinter sich lassen, unsichere Zeiten.
Gibt es an Ihrer Schule in Lolla eigentlich auch Russen?
Gibt es, ja.
Wie geht das so?
Ich habe bis jetzt nichts mitbekommen, was irgendwie, dass es da Konflikte gibt oder so. Nee, tatsächlich nicht.
Sascha vermisst nicht so sehr sein Land, schreibt er, aber seine Freunde und seine Verwandten. Was können wir denn an der Stelle tun, um ihm zu helfen?
Ich finde eigentlich, als der Sascha das geschrieben hat und ich es gelesen habe, war ich so ein bisschen so, ah, super, Sultana, hast gute Arbeit geleistet, dass er sich ja, er vermisst sein Land nicht. Das bedeutet, er fühlt sich ja in Deutschland wohl, er fühlt sich an der Schule wohl, er fühlt sich gut angenommen. So, das habe ich so rausgehört. Und Freunde können wir nicht ersetzen, aber er kann Anschluss finden. Also klar, in der Schule, man versucht durch Ganztag, durch AGs und, dass er einen besseren Anschluss an Kinder findet, die bereits in Deutschland leben. Das schon, aber seine Familie, das ist schwierig natürlich.
Freunde schon, mit Sport zum Beispiel. Was gibt es denn für Sportangebote bei Ihnen?
Ach, alles Mögliche. Von Fußball über Basketball, Volleyball, alles Mögliche. Wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Ja.
Und nehmen das die jungen Leute an?
Ja, das ist ein Teil unseres DATS-Integrationskonzepts, dass die Schülerinnen und Schüler eine AG auswählen, ja, sollen, damit die Schüler gut anknüpfen können. Das ist uns schon wichtig. Und ich glaube, das ist ein guter Anhaltspunkt dieser AGs.
Deutsch als zweite
Sprache.
Sprache.
Genau.
Ja, muss man übersetzen.
Ja.
Erschließt sich wahrscheinlich genau. Nicht ebenso. Eine weitere Autorin ist Ros Ibrahim. Sie kommt aus der Nähe von Aleppo in Syrien. Noch vor der geplanten Flucht vor dem Krieg in ihrem Land stirbt der Vater an Corona. Sie schreibt: Meine Mutter ist jetzt ein Vogel mit gebrochenen Flügeln. Musste sie oder muss sie deshalb besonders stark sein?
Ich denke schon. Gerade Ros' Geschichte hat mich persönlich emotional sehr berührt, weil ich ja meinen Vater auch verloren habe und ich weiß, wie sie sich fühlt, wenn der Vater nicht mehr da ist und man braucht ihn dann auch, gerade in jungen Jahren. Ich denke schon, dass sie dieses Gefühl hat, ich muss für meine Mutter da sein, weil der Vater nicht mehr da ist. Ich kann ihr nicht zur Last fallen. Und das ist schon sehr reif schon sowas zu sagen, finde ich.
Sie lernt die Sprache, ihre Mutter wahrscheinlich nicht so. Das hat man ja oft, dass die Kinder dann als Übersetzerinnen, Übersetzer fungieren, auch Alltagsgeschäfte erledigen müssen, weil es die Eltern einfach nicht können. Mm. Der Vater nicht da ist, die Mutter damit überfordert ist. Ist das bei Ihren Schülerinnen und Schülern auch so?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt Eltern, die sehr bemüht sind, die Sprache zu lernen und zu mir kommen, zu den Elterngesprächen. Und da merke ich schon, dass sie gewillt sind, die Sprache zu lernen und auch wollen. Aber es gibt auch Eltern, so wie es ist, die die Sprache noch nicht so gut können und dann die Schüler natürlich einspringen müssen für Elterngespräche und
auch für ihre Geschwister?
Auch, ja.
Rose hat Geschwister, ne?
Rose hat Geschwister, aber die Mutter habe ich ja auch kennengelernt. Die war nämlich letztes Jahr bei der Lesung dabei und eine ganz, ganz tolle, aufgeschlossene Mutter, die ihre Tochter wirklich unterstützt bei dem, was sie macht. Genau, ich habe sie als sehr offen erlebt. Ja.
Nun ist ja Syrien ein völlig anderer Kulturkreis als Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, dass Eltern Angst auch haben um ihre Kinder, weil wir hier doch in einer gewissen Freizügigkeit leben. Und gerade die Mädchen müssen ja beschützt werden. Wie gehen Sie damit um? Nicht Sie persönlich, sondern auch Sie als Schule.
Ich glaube, es ist wichtig, das versuche ich ja auch gerade meinen Schülern nahezubringen, dass es in Deutschland, dass es anders ist vielleicht als in Syrien oder in Afghanistan, dass es Frauenrechte gibt hier. Das ist mir ganz besonders wichtig. Steht für euch ein, Frauen. Ihr habt das Recht zum Beispiel, das und das und das zu tun. Euch zu kleiden, wie ihr wollt, das ist mir auch wichtig, das immer wieder zu betonen. Aber wenn ich auch eine Schülerin habe, die sagt, ich möchte Kopftuch tragen, weil ich mich gut dabei fühle, das ist völlig in Ordnung. Und das ist auch andersrum. Wenn es ein Mädchen gibt, die sich freizügig auf einmal kleidet, das ist auch völlig in Ordnung. Was mir wichtig ist, den Kindern zu sagen, hey, es ist eure Entscheidung, wie ihr euch kleidet, mit wem ihr ausgeht. Und. Also, genau. Und ich versuche den Eltern da auch die Angst zu nehmen, weil ich dann sage, hier, meine Eltern sind auch aus Afghanistan, sind auch relativ konservativ gewesen und ich habe das schon durchlebt und hier, aus mir ist auch etwas geworden. Also, heißt nicht gleich, dass, dass es schlecht ist, wenn man sich freizügiger kleidet oder sich mit Freunden trifft, was in manchen Kulturen auch schwierig ist dann, am Nachmittag oder abends sich mit Freunden zu treffen.
Stehen Sie für eine gewisse Glaubwürdigkeit da auch den Eltern gegenüber? Also nehmen die Ihnen das ab und sagen, ja, hey, hier, guck?
Ja, ich denke schon. Ich habe da, glaube ich, schon einen Vorteil, weil ich gerade mit Migrationsgeschichte das auch vorlebe. Ich glaube, das ist das, was viele auch sehen, viele aus diesem Kulturkreis. Ja. Und meine Eltern, wie gesagt, sind auch sehr konservativ gewesen und es ist ein Prozess. Sie merken, okay, hier, man lebt hier anders, die Menschen um mich herum sind anders und man geht ja in gewissermaßen auch ein bisschen mit. Ja, und sie merken, okay, die Frau Barak sei es eine ganz liebe, denke ich mal, also eine nette Lehrerin und sehen mich ja und denken, okay, das ist glaubwürdig, ja.
Gibt es Probleme mit Eltern an der Schule?
In welchem Bereich? Also
naja,
auf was bezogen?
Kulturvermittlung zum Beispiel.
Die gibt es aber überall, denke ich. Da muss man nur gucken. Mir ist es wichtig, immer das Gespräch zu suchen. Gerade bei Vätern ist es immer ein bisschen schwierig, gerade als junge Kollegin, auch als junge Lehrerin, da ernst genommen zu werden. Das ist mir in der Vergangenheit passiert, dass da auch ein Vater saß, der mich gar nicht beachtet hat. Und da muss man schon öfter sagen, hier, ich bin die Lehrerin und Sie sprechen bitte mit mir und gucken mich an. Aber so ist das nun mal.
Sie sprechen das an. Gut.
Ich spreche das an, ja.
Was in jeder Geschichte durchscheint, finde ich jetzt, ist die Angst, Teile der Familie nie wiederzusehen, gepaart mit der Angst vor dem, was auf der Flucht passieren könnte. Fühlen sich die Jugendlichen nach ihrer Flucht in Deutschland sicher?
Ja. Definitiv. Also das haben viele so auch gesagt, auch in Gesprächen mit mir und mit anderen, dass sie sich endlich sicher fühlen in Deutschland. Alles liegt hinter ihnen. ja, das, was passiert ist, sie fühlen sich jetzt in Sicherheit. Und ich glaube, das können wir ganz gut nachvollziehen.
Wie sieht Rust die Situation jetzt? Möchte sie zurückkehren, Sultana Barakzai, oder baut sie auf ein Leben in Deutschland?
Das Zweitere, also sie baut auf ein Leben in Deutschland, das hat sie auch nochmal so betont, was ich 100% nachvollziehen kann. Die hat sich so toll integriert bei uns an der Schule und möchte ja auch Pharmazie studieren und ist wirklich eine ganz, ganz tolle Schülerin. Besucht viele AGs auch, hat da wirklich viele Freunde bei uns an der Schule gefunden und ist gut angekommen. Es wäre eigentlich schade drum. Und wenn es so wäre, müssten wir ja sagen, nein, bleib bitte, wir brauchen dich, ja. Du bist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft.
Wie kommt das Buch an der Schule an?
Sehr gut. Im Februar hatten wir eine große Lesung bei uns an der Schule und der Saal war voll. Es waren 150 Gäste da und es war sehr emotional, sehr berührend. Es ist sehr gut angekommen.
Im Vorwort schreibt auch Ihr Schulleiter, auch der hat eine Migrationsgeschichte.
Genau.
Der war begeistert, oder?
Der hat gesagt, Frau Barakzai, machen Sie, das hört sich toll an, das Projekt. Ich unterstütze Sie. Und das hat mir so viel geholfen und so viel Mut auch gemacht, das Projekt dann auch letztendlich durchzuführen.
Das Buch, was Sie herausgegeben haben, ist schön illustriert. Wer hat es gemacht?
Der Sascha, also Alexander.
Der hat es gemacht?
Ja.
Aha.
Hat er das gemacht?
Wie war das? Er hat alle Geschichten gelesen?
Ach so, insgesamt hat er es nicht mit, aber die Titelseite hat er selbst gezeichnet. In den Geschichten hat jeweils die Autorin dann selbst zu ihrer Geschichte ein Bild gemalt.
Aber das war nicht im Rahmen der Collage, die vorher gelaufen ist, sondern das ging nochmal extra.
Das ging nochmal extra, genau.
Das heißt, mit anderen Worten, wer eine Geschichte geschrieben hat, musste auch malen können?
Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch zu der Geschichte Bilder malen. Und das haben die, glaube ich, fast alle gemacht.
Sie erleben ganz besondere Geschichten auf den Lesungen, oder?
Ja, genau. Wir waren letztens auf einer Lesung, wo eine ältere Dame auf uns zukam und sagte, ich habe ein Gedicht für ihre Schülerinnen und Schüler geschrieben und hat dann das Gedicht vorgetragen. Und die Dame heißt Gisela Buschmann und ich würde das Gedicht jetzt einfach mal vorlesen.
Gerne.
Lass mich ein Stück des Weges mit dir gehen. Lass mich die Welt durch deine Augen sehen. Zeig mir, was du hörst, siehst und erlebst, was du dir wünschst, was du erstrebst. Lass mich ein Stück des Weges mit dir gehen. Nimm meine Hand und ich begleite dich. Gemeinsam wird der Weg ins Unbekannte leichter. Reißende Wasser werden seichter. Solange wir uns an den Händen halten, wir miteinander unseren Weg gestalten. Die Heimat tragen wir in unseren Seelen. Sie kann uns niemals jemand stehlen. Heimat geht mit uns an jeden Ort. Heimat, sie währt immer fort. Die Erinnerung, sie wird immer bleiben. Von diesem Ort kann niemand uns vertreiben. Lass mich ein Stück des Weges dich begleiten. Durch Raum und Zeit wie auf Kufen gleiten. Selbst Eis wird uns den Weg bereiten. Ich höre dir zu, bin neben dir. Geh mit dir durch jede Tür. In jeden Raum, du bist hier, es ist kein Traum. Lass mich noch ein Stück des Weges mit dir gehen, Hand in Hand, vielleicht nur bis zum nächsten Steg, dann findest du gewiss den Weg. Du winkst mir zu, ich winke zurück und wünsch dir alles vor allem Glück. Bis hierhin hast du es geschafft, jetzt hast du genügend Kraft, deinen Weg allein zu gehen. Die Heimat, deine Stärke werden dich begleiten in die neuen, unbekannten Zeiten, in der wir uns hoffentlich einmal wiedersehen. Das ist unfassbar, ich habe Gänsehaut.
Was haben denn die Schülerinnen und Schüler gesagt?
Sie haben geweint. Ich sage so, wie es ist. Also sie waren so emotional berührt, dass eine Person so empathisch ist. So empathisch, ja. Unfassbar.
Was brauchen die Kinder und Jugendlichen ganz allgemein, um gut aufwachsen zu können?
Generell Schüler oder meinen Sie jetzt die Schüler? Meine Schüler.
Ihre.
Ich glaube, eine Umgebung, in der sie sich angenommen fühlen, indem sie auch ihre Kultur mit sich bringen und die auch wahrgenommen wird. Also dieses Wahrnehmen und angenommen fühlen ist ganz wichtig, glaube ich, für junge Schüler. Aber ihnen auch zu zeigen, hier, das und das gibt es auch noch. Also das in Deutschland gibt es diese und diese Werte, ja, das ist auch die deutsche Kultur zum Beispiel, das ist mir auch sehr wichtig, also dass ich sage, hier zum Beispiel Pünktlichkeit, ja, oder auch andere Werte sind hier wichtig und so ist das in Deutschland, ich glaube, das ist auch wichtig, ja, den Kindern näher zu bringen, ja.
Ich glaube, das müssen ja nicht nur ihre Schülerinnen und Schüler erfahren, sondern das gilt ja ganz allgemein für alle. Was wünschen Sie sich für Ihre Jugendlichen?
Ich wünsche mir für meine Schülerinnen und Schüler, dass sie gut ankommen hier in Deutschland, dass sie ja perspektivisch das machen, was sie sich wünschen hier in Deutschland, dass sie diesen Weg gehen, den sie sich erhoffen. Ja, da kommen wir wieder zum Wort Hoffnung. Genau, und dass sie immer wieder ja auf eine gute Zeit bei uns im DATS-Bereich blicken, ja, und sagen, hier, das war für mich eine tolle Basis und da konnte ich Mut, Motivation schöpfen, ja, das, ja.
Und was wünschen Sie sich für sich selbst?
Für mich selbst wünsche ich mir, dass ich immer die idealistische Lehrerin bin, die ich bin, ja, und immer so motiviert auf meine Schülerinnen und Schüler blicke und ich hoffe, das bleibt so.
Haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht, sich politisch zu engagieren, Sultana Barakzai?
Ja, tatsächlich. Ich wurde da auch schon öfters angesprochen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
Also, die Frage ist aber jetzt nicht beantwortet.
Ich könnte es mir vorstellen, aber genau, ich lasse es dabei. Ich könnte es mir vorstellen.
Und gibt es weitere Projekte in Planung bei Ihnen?
Wir sind erstmal gut beschäftigt mit dem Buch tatsächlich, weil in nächster Zeit jetzt weitere Lesungen kommen, größere Lesungen. Es haben jetzt viele Schulen angefragt in Raum Frankfurt, Raum Vogelsberg, dass wir ja eingeladen werden für eine Lesung, um anderen Schülern auch diese Geschichten natürlich zu zeigen und vorzulesen.
Eine Musik haben wir noch, und zwar von Alicia Keys. Das Stück Fallen, wieder ein Liebeslied. Was verbinden Sie damit?
Das ist auch so ein Lied wie bei Kings of Leon. Ich denke sehr oft an meine Schulzeit zurück, weil sie mich so geprägt hat, ja, gerade in Schotten. Und das ist ein Song, was ich auch ganz oft in der Mittelstufe und auch Oberstufe gehört habe.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Sultana Barakzai, für dieses wichtige und ich finde auch mutmachende Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Keep on falling in and love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.